Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Steinzeit. Liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wer Homeoffice neulich angeschaut hat, hat den Rainer Rotfuß bei uns schon als Gast erlebt. Und wir haben festgestellt, es gibt viel mehr zu sagen, wie in so ein Format passt. Und deswegen ist er heute bei mir bei Steinzeit zu Gast. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Dr. Rainer Rotfuß. Lieber Rainer, ich grüße dich. Schön, dass du nochmal Zeit gefunden hast, um mit uns über all diese Themen, wo wir neulich schon angeschnitten haben, nochmal weiter zu sprechen. Du bist Geopolitikanalyst und hast natürlich auch einen großen Blick auf die Geschehnisse in der jetzigen Zeit. Wir haben vorhin schon überlegt, wie wir das denn nennen könnten, das Ganze. Und Weltenumbruch ist wirklich nicht so hoch gegriffen, haben wir festgestellt. Kannst du uns zu dem Titel dieser Sendung vielleicht auch gleich mal einen Gedanken mitgeben?
Ja, also wenn man die aktuelle Corona-Krise anschaut, dann muss man sagen, das ist nicht mit normalen, bisher bekannten Vorgängen zu vergleichen. Wir haben es tatsächlich hier meiner Einschätzung nach mit einem Systemumbruch zu tun, der bewusst herbeigeführt werden soll. Denn die Maßnahmen, die seitens der Regierungen getroffen wurden, um die Wirtschaft runterzufahren, die Kontakte zwischen Menschen einzuschränken, die lassen sich nicht rechtfertigen aufgrund der Zahlen von Erkrankungen und Todesfällen im Vergleich zu Pandemien der vorangegangenen Jahre oder Jahrzehnte. Es erscheint mir wirklich so, als sei das eine bewusst induzierte Katastrophe. Ich möchte nicht darüber spekulieren, wie das Virus in die Welt gekommen ist und wie es sich dann weiter verbreitet hat, denn es besteht einfach keinerlei Sicherheit darüber. Es ist genauso absurd in den Augen mancher Experten anzunehmen, dass es von irgendeiner Fledermaussuppe auf einem Wet Market in Wuhan ausgegangen sein soll, wie es auch nicht nachweisbar ist, natürlich, dass irgendein Labor diesen Virus entwickelt und bewusst oder unbewusst in die Welt gesetzt hat. Diese Frage brauchen wir auch nicht weiter beantworten. Mich interessiert einfach nur die Frage, wie wurde damit umgegangen, wie wird jetzt noch damit umgegangen, wo zu sehen ist, dass die Pandemie schon am Abklingen ist und nach wie vor drakonische Maßnahmen getroffen werden, wo der normale Menschenverstand suggerieren würde, das kann nicht im Sinne einer Regierung sein. Quasi Erstickungstod durch Luftanhalten zu provozieren. Der Staat legt die Wirtschaft lahm, der Staat legt die Gesellschaft lahm, er nimmt sich selbst die Einkommensquellen und rauscht quasi mit unglaublicher Geschwindigkeit auf einen Abgrund zu, wie ein D-Zug, der eigentlich nicht mehr zu bremsen ist. Das ist nicht zu erklären, wie gesagt, durch die Fallzahlen, die wir zu beklagen haben an Erkrankungen und an Toten. Deswegen müssen wir die Frage weiter aufmachen, was passiert hier eigentlich? Und wir müssen dann natürlich auch die Frage weiter aufmachen, was wollen wir als Betroffene dieser Krise? In verschiedenster Art und Weise ist ja jeder betroffen von dieser Krise. Manche direkt durch die Erkrankung, andere durch Firmenpleite, Arbeitslosigkeit oder auch nur Homeschooling, Betreuung zu Hause, während man noch im Homeoffice seinen Alltag bestreiten muss. Aber das ist eben auch noch nicht alles. Es ist nur die bislang sichtbare oder absehbare Betroffenheit. Die Betroffenheit wird noch sehr viel weitergehen, denn es ist ja schon die Rede von Impfpflicht, die dann gesamtgesellschaftlich und laut Bill Gates auch gesamtglobal durchgezogen werden soll. Das sind also riesige Umbrüche. Und soweit würde ich gerne das Fass auch aufmachen, dass wir da jetzt mal Bilanz ziehen und auch schauen, wie positionieren wir uns als Freiheitsdenker, Freiheitskämpfer, als Demokraten, die eben wollen, dass nach wie vor die bürgerlichen Freiheiten gewahrt bleiben und wir als Bürger eben auch mitbestimmen können über das Krisenmanagement. Denn bislang geht alles top-down mit Polizeigewalt durchgesetzt, und wir tragen das zu 99,5% noch stillschweigend, einige schon lauter murrend. Aber irgendwann werden wir gefragt sein, wie positionieren wir uns? Wie bewerten wir die Verantwortung für das, was jetzt angerichtet wurde durch die Reaktionsmaßnahmen? Das sind alles Punkte, die müssen jetzt auf den Tisch, denn am Ende heißt sonst, naja, die Merkel hat sich doch gar nicht so schlecht geschlagen im Krisenmanagement. Ja. Ich finde, sie hat eigentlich immer ganz schön und sicherheitgebend gewirkt und ach, dann soll sie halt doch noch für eine fünfte Amtszeit antreten und wer macht es denn sonst besser? Genau. Also wir müssen da wirklich jetzt mal Bilanz ziehen. Da müssen die Verantwortung muss eingeschätzt werden. Das dürfen wir nicht nachsehen, wenn da grobe Fehler gemacht worden sein sollten. Und wir müssen wissen, wo wollen wir in Zukunft hin? Wollen wir uns weiter so steuern und deichseln lassen oder wollen wir an einem Zukunftskonzept zur Bewältigung der Krise auch selber mitreden?
Also was mich wirklich überrascht, ist auch die Fassungslosigkeit von allen Kollegen von uns und mit allen, denen wir sprechen. Ich habe heute den ganzen Tag telefoniert, auch mit Ausland, mit Kollegen, die durch die ganze Welt verteilt sind. Und alle sagen im Endeffekt das Gleiche. Sie sind fassungslos über die Geschwindigkeit und die Art und Weise, wie hier die elementarsten Grundrechte und Bürgerrechte ausgehebelt werden. Und zwar nicht von dem Kontrollstaat selber per se, sondern von den Leuten freiwillig. Also die Nachricht des Tages, die ich heute aufgeschnappt habe, so Ironie des Tages. Masken sind jetzt im Auto nicht erlaubt, weil viele schon im eigenen Auto sogar die Masken aufgesetzt haben. Das ist jetzt verboten, weil man dann, wenn man geblitzt wird, nicht erkannt werden kann. Also die Schizophrenie in dieser Meldung, die ist mir so ins Gesicht gesprungen heute früh, dass ich gedacht habe, es gibt es nicht, wie sich diese ganzen Maßnahmen ständig jeden Tag neu erweitern. Es ist wie eine Achterbahn, die wir jeden Tag erleben. Und ich merke auch, dass wirklich all unsere geschätzten Kollegen und Mitaktivisten und eingeschalteten Menschen in einem Stadium der erregten Aktivität sind. Wir sind alle nicht nur fassungslos, sondern wirklich auch so angespannt. Wir dürfen das jetzt nicht geschehen lassen, was jetzt alles passiert. Ich habe gerade eben noch mein Lieblingssender in der Zeit angeschaut, KenFM. Es ist das absolute Nonplusultra. Das kann ich gar nicht oft genug erwähnen, was der Mann für eine Arbeit macht mit seinem ganzen Team. Danke, danke, danke mit Zucker obendrauf, dass ihr das macht, wirklich. Und der hat mit Dirk Müller von den Nachdenkseiten ein Interview gemacht. Und ich habe es gerade kurz, bevor wir jetzt angefangen haben. Entschuldigung, Dirk Müller war der Finanzmensch. Den habe ich auch gehört, ja. Und Albrecht Müller hat gesagt, dass wir hier jetzt eine gleichgeschaltete Sprachregelung haben, die von Anfang an gegolten hat, nämlich die Regierung. Wir berufen uns auf Experten und das hat bei vielen Leuten verfangen einfach. Also dass man sich von Anfang an so gesagt hat, ja, das sind nicht wir, die das hier sagen, sondern das sind die Experten und denen müssen wir ja schließlich Glauben schenken.
Genau, und da sind wir ja schon mittendrin in der Problematik. Du hattest gerade gesagt, es ist wie eine Achterbahn und das trifft es ganz gut. Wer aber die Schienenrichtung vorgibt in dieser Achterbahn, ist eben, wer den Diskurs hier steuert in Deutschland und in der Welt. Und das ist exakt so, wie du es gesagt hast, oder Albrecht Müller. Die Experten geben vor, es sind aber nur gewisse Experten. Andere, renommierteste Experten werden einfach ausgeklammert als Verschwörungstheoretiker, als Querulanten. Ihnen wird die E-Mail-Adresse abgeschaltet, ihnen wird keine Sichtbarkeit gegeben. Obwohl in den Alternativmedien ihre Sichtbarkeit enorm zugenommen hat. Ich glaube, KenFM ist jetzt auf einmal bei 400.000 Abonnenten. Ich glaube, davor waren es noch 250.000, 270.000 oder so. Also es hat auch einen wahnsinnigen Sprung getan. Aber das ist eben die Frage, wie überall, auch wie im Krieg oder in der Kriegsvorbereitung, wer beherrscht den Diskurs? Und diese Machtposition hat die Bundesregierung gemeinsam mit den verschiedenen großen Thinktanks, mit den Forschungsinstitutionen bzw. Bundesoberbehörde, wie jetzt das Robert-Koch-Institut und gemeinsam mit den Medien. Und diese Deutungshoheit wird mit wirklich Zähnen und Klauen verteidigt, mit Aggressivität verteidigt. Bundeskanzlerin Merkel sprach jetzt von Öffnungsdiskussionsorgien, weil man sich darüber Gedanken gemacht hat, irgendwann mal muss doch der Wahnsinn ein Ende haben. Und wenn Unternehmen, ein Freund von mir sagt, der macht im Monat 1 Million Miese momentan und im Sommer ist Schluss und dann ist sein ganzes Lebenswerk vernichtet, da muss man doch bitte mal drüber reden können und dürfen in einer freien Gesellschaft, wie kommen wir da wieder raus? Ja. Aber genau das ist der Punkt. Wir leben eben faktisch nicht in einer freien Gesellschaft. Und wer das jetzt noch nicht gemerkt hat, der hätte das vielleicht auch nicht gemerkt, dass es irgendeinen Unterschied gab zwischen einem sowjetischen Gulag oder einem Arbeitslager in China oder Nordkorea und einem Zeltplatz in Italien. Also das müssen wir uns wirklich mal vor Augen führen. Der Diskurs wird kontrolliert, die Wortgebung wird von oben gesetzt, die Bewertung auch von Daten wird von oben gesetzt, welche Daten zu ignorieren sind, obwohl sie zum Beispiel eine Reproduktionsrate von unter 1 schon feststellen, diktieren sie uns noch gravierende Einschränkungen, einen Lockdown der Wirtschaft, aber welche Daten, wie gesagt, relevant sind und wie lange sie relevant sind sogar, wird von ihnen vorgegeben. Ein Drosten sagt zuerst, Atemmasken sind überhaupt kein Schutz, dann korrigiert das sich und jetzt kommt auf, dass in der medizinischen Forschung festgestellt wurde, dass Atemmasken durch CO2-Rückatmung wirklich gesundheitsschädlich sein können. Und in der Doktorarbeit durften die Probanden die nicht länger als eine halbe Stunde tragen, wegen Gesundheitsschäden, die verursacht werden können. Aber jetzt auf einmal wird es am nächsten Montag Pflicht. Und da haben sich auch alle gefragt, warum muss man das mit einer Woche Vorlauf ankündigen, während gerade die Pandemie vorübergeht, dass wir dann alle mit Masken rumlaufen müssen. Also das heißt, die Fakten werden wirklich vorgegeben, von oben gesetzt, wie sie zu interpretieren sind, welche Maßnahmen dann auch wie angemessen sind. Und das Ganze wird polizeilich massiv durchgesetzt. Wir befinden uns tatsächlich in einer Art sozialistischen Diktatur. Das muss man so mal festhalten. Ja, und ich sage bewusst sozialistisch oder kommunistisch deswegen, weil eben immer das Gemeinwohl vorgegeben wird und weil der Anspruch wie in Beton gegossen einfach vor uns hingeknallt wird, der Staat will nur dein Bestes. Und das hast du nicht zu hinterfragen. Wenn du das hinterfragst, dann bist du ein Verräter. Das ist also fast wie im Kriegszustand, Kommunikation wie im Kriegszustand statt in einer Demokratie. Das ist momentan aktuell Faktum. Den Menschen wurde Panik gemacht. Ein geleaktes Bundesinnenministeriumspapier hat das sogar als Plan vorher schon angekündigt, vor ungefähr 4 Wochen, dass man eben Panik streuen muss mit dem Worst-Case-Szenario, um dann die Bundesregierung möglichst gut aussehen zu lassen mit ihrem Aktionismus, den sie betreibt. Und das ist einfach schon Kategorie Verbrechen. Wenn ich also nicht aufkläre, sondern wenn ich Panik mache, denn die Panik kostet Menschenleben. Es wird sicherlich noch einiges geben an Suiziden, an Depressionen, gibt es schon. Und die Panikmache kostet definitiv Billionen. Also jetzt wird schon in Deutschland die Summe der Wirtschaftsschäden auf 1 Billion geschätzt. Warte. Und das ist ja eine relativ kurze Zeit, das geht ja so weiter. Und wer soll das am Ende tragen? Ja, der Staat zieht uns dann wieder aus dem Schlamassel. Das ist schon wieder sozialistische, kommunistische Denktradition. Wie soll denn der Staat das bitte können, wenn er gar nicht sich aus der Intelligenz der Basis speist, sondern nur noch von oben herab diktiert, wie Krisen zu bewerten und wie ihnen zu begegnen ist? Das funktioniert so nicht. Und der Staat kann ja nur denen, die etwas haben, in die Tasche greifen, sprich Grundsteuererhöhung, Vermögensteuer oder was auch immer, und dann das umverteilen. Jetzt wäre es aber wichtig, eigentlich die Wirtschaft zu entlasten, die Arbeitnehmer, die Einbußen hatten durch Kurzarbeit, die Pleiteunternehmen aufzufangen, denen einen Neustart zu ermöglichen mit verringerten Steuersätzen, mit Anschubfinanzierung. Aber das funktioniert ja alles gar nicht. Woher soll das Geld kommen? Wenn es einfach nur gedruckt wird, dann hätten wir eine massive Inflation innerhalb der nächsten Monate, spätestens Jahre. Und dann ist quasi alles, was wir bisher erwirtschaftet haben, wertlos, weil man quasi ohne Gegenleistung eben jetzt Geldwerte einfach aufs Konto gebucht bekommen würde. Ja, und das kann uns ja auch nicht recht sein, dass unser bisheriges Vermögen oder unsere bisherigen Barguthaben auf einmal entwertet werden. Also das heißt, wir wurden wirklich mit autoritärem Habitus in eine Sackgasse hineingeführt, die richtig, richtig gefährlich ist und wo es richtig wehtut. Und es ist irrational, wenn man es vergleicht mit vorangegangenen Pandemien, Grippewellen, die wir hatten. Da gab es eben 5-mal so viele Tote in Deutschland, aktueller Stand 2017, 2018, wie jetzt durch Corona. Und Das lässt sich nicht erklären durch den Lockdown, eben diese geringeren Zahlen, sondern es ist einfach so, als der Lockdown kam, war schon die Reproduktionsrate unter 1 am 23.03. Und es wäre sicherlich auch ohne diesen Lockdown, wäre diese Corona-Welle zum Erliegen gekommen. Ja, ja. Jetzt auch eine israelische Studie sagt, dass nach 70 Tagen der Zauber vorbei ist.
Mir kommt gerade ein Gedanke, Rainer, und zwar, weil du gesagt hast, diese Maskenpflicht hat überhaupt gar keinen Sinn. Wenn es Politik der Regierung ist, dieses Maß der maximalen Angst aufrechtzuerhalten, dann müssen die quasi jetzt irgendwie ein Instrument schaffen, um die Leute weiter daran zu erinnern, dass man Angst haben muss. Wenn die jetzt nämlich anfangen würden, diese Maßnahmen so langsam zurückzunehmen, die Geschäfte machen wieder auf und so weiter, und dann würden die Leute in so einen Alltag wieder reinkommen, wo quasi dann das so ein bisschen vergisst, aber jetzt haben wir alle die Masken auf und jeder wird jeden Tag die ganze Zeit daran erinnert, dass immer noch dieser Panikmodus ist, auch wenn die selber wissen, dass die Masken gar nichts bringen. Es ist vielleicht nur ein psychologisches Spiel, was da gerade geführt wird, um die Leute weiter so in diese Angstpanik zu bringen.
Genau, es ist ein Theaterspiel. Und wir alle sind auf einmal auf dieser globalen Bühne zu Statisten geworden und wurden aber nie gefragt. Und wir spielen unsere Rollen mit. Und das ist eben das Erschreckende. Und wenn Dinge in der Politik geschehen von so einer Tragweite, von so einer Reichweite, dann ist immer die Frage cui bono, wem nutzt es? Und diese Frage müssen wir verstärkt stellen, denn auf den ersten Blick, wie ich schon angedeutet habe, die Wirtschaft profitiert jetzt erstmal nicht, zumindest die kleinstrukturierten Unternehmen, die ja die Hauptlast bei der Steuer tragen und die jetzt auch sicherlich die Hauptlast bei den Pleiten tragen werden, die profitieren nicht. Die Staaten profitieren zunächst mal nicht, weil sie vor der Pleite stehen. Klar, man muss da auch wieder differenzieren. Italien und Spanien mag es sehr zu Pass kommen, weil sie eh vor der Pleite standen und jetzt durch Corona eben natürlich die Chance haben, moralischen Druck auszuüben, dass eben Deutschland und die deutschen Sparer, Deutschland ist ja nicht irgendwas, sondern das sind ja wir Menschen, dafür haften, dass jetzt eben dort quasi noch weiter verschuldet wird. Und das ist ja schon im Europaparlament beschlossen worden. Nur AfD und Freie Wähler haben dagegen gestimmt, aber es scheint schon einen Gesamtkonsens in allen Parteien zu geben, zumindest im Europaparlament, dass Deutschland bluten soll für die Schulden Italiens und Spaniens, die ja in den letzten Jahren schon aufgehäuft wurden. Die Situation war ja da schon letztendlich ruinös. Und da muss man sich wirklich dann fragen, insgesamt, wer sind die Nutznießer? Warum tun sie das? Das ist sicherlich differenziert zu sehen, je nach Akteur. Aber wer auf jeden Fall bisher profitiert, wer für mich als Profiteur auszumachen ist, sind all die Akteure und Spieler, die schon immer vor Pandemien gewarnt haben und die schon immer auch mit Viren geforscht haben. Und die auch mit dem Bekämpfen solcher Pandemien unglaublich viel Geld verdienen werden, unglaublich viel Macht und Einfluss gewinnen werden. Und diese Akteure muss man sich mal genauer anschauen und deren Verquickung auch untereinander. Und dann ja, stellt sich die Frage, ob die vielleicht die Regisseure sind in diesem Theaterspiel.
Einer dieser Akteure, würde man gar nicht glauben, ist die WHO. Die WHO ist seit 2010 mehr oder weniger das Privatspielfeld von einem sogenannten Philanthropen namens Bill Gates. Der hat also im Jahr 2010 zur WHO gesagt, hey Leute, ich habe hier ein bisschen Taschengeld übrig. Was haltet ihr davon, wenn ich euch die nächsten Jahre jedes Jahr 1 Milliarde aufs Konto überweise? Und was haben die Institutsleiter gesagt? Die haben nicht lange überlegt, sondern haben gesagt, oh, wir müssen erst nachdenken, sondern da, klar, in so einem Moment schreit jeder Hurra und ein Kübel Gold hat sich ergossen über all deren Bedürftigkeiten. Das bedeutet also, wenn da jemand mit so viel Geld um sich schmeißt, wissen wir, was passiert, dann schart man sich um die Fleischtöpfe und jeder will das meiste, das größte Stück davon abhaben. Ich habe gerade von dir vorhin noch eine SMS bekommen und zwar ging es darum, ich blende das jetzt auch gleich mal ein hier. Das ist eine Ansage aus dem September. 2019, dass Bill Gates in eine deutsche Firma investiert hat und gleichzeitig jetzt dann die Meldung vom 22.04., dass es diese Firma ist, die gleichzeitig die erste Zulassung für Forschungen in Deutschland für Impfstoffe bekommt. Tja, wer möge jetzt da noch von einem Zufall sprechen, dass da ganz klare Interessenslinien sind, dass die Interessensschnittmengen sind, die diese ganze Agenda, wie Bill Gates sie vor kurzem ja aufgezeichnet hat, in den Tagesthemen vorangeht. Ja, also das ist so ein Gefüge, das im Hintergrund da ist, dass es also wirklich Mächte gibt, die diese Agenda mit aller brachialer Gewalt durchsetzen. Man möge sich nur die Schäden, die diese Kampagnen in Indien und in Afrika angerichtet haben, vorstellen. Das sind hunderttausende gelähmte Kinder, Tote, quasi ganze Völker hat es da in Mitleidenschaft gezogen. Und das findet aber in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt keine Resonanz. Das registriert gar niemand, dass dieser Typ, der wirklich im deutschen Fernsehen 10 Minuten lang Werbung machen darf für diese kriminelle Politik, hier das ganze Handeln übernommen hat. Warum?
Tagesthemen, nicht irgendwo in den Tagesthemen.
Tagesthemen, wirklich.
3 bis 4 Minuten Interviews werden. Und er hat sogar noch die Zeit, seinen Cappuccino zu schlürfen, während er da in den Tagesthemen ist, bevor er antwortet. Mache ich jetzt auch mal.
Also man sieht, dass wir hier
Es ist genauso, wie du es gesagt hast. Es gibt da Allianzen, Interessengeflechte, denen muss man nachgehen. Es ist ja auch so, dass diese Zulassungstests, die jetzt bei BioNTech starten für diese Corona-Impfung, dass die Bekanntgabe durchs Robert-Koch-Institut erfolgt ist, das ist eine Bundesoberbehörde. Die wiederum hat auch schon Projekte der Bill and Melinda Gates Foundation gefördert im Impfbereich. Und andersrum spendet auch die Gates Foundation an das Robert-Koch-Institut. Und diese Verflechtungen sind schon interessant. Es gibt dann auch Verflechtungen natürlich mit der WHO, sehr intensiver Art, wie du schon hast anklingen lassen. Da gibt es das GAVI-Programm, also für Impfung, Immunisierung, globale Initiative. Die wird zu 75% von der Bill and Melinda Gates Foundation gefördert. Zwischen einer Dreiviertel und 1,5 Milliarden ist die Förderung, die die Gates-Stiftung übernimmt, also nach verschiedenen Angaben, die sich auf Wikipedia finden lassen. Und natürlich ist es so, dass wenn da mittlerweile diese Gates-Stiftung einen Aufsichtsratsposten hat in dieser Gavi-Initiative, dass die natürlich massiv Einfluss nehmen können. Und selbst wenn die WHO als Sonderorganisation der UNO geführt wird, also sprich als zwischenstaatliche, internationale Organisation geführt wird, ist doch klar, wer am meisten Geld auf den Tisch legt, der bestimmt, was gemacht wird, welche Programme laufen und welche nicht. Und ich habe ja schon seit ungefähr 3 Jahrzehnten diverse Erfahrungen in Entwicklungsländern sammeln dürfen durch mein Studium, Doktorarbeit, später Forschung an der Uni und praktische Entwicklungsprojekte, die ich initiiert und gemanagt habe. Und an verschiedenen Stellen des Globus ist man immer wieder gestoßen auf Spuren auch eben der Impfkampagnen der WHO, die auch Sterilisierungselemente enthalten haben. Also man hat gegen Tetanus geimpft und zugleich sterilisiert. Und Bill Gates hat das bei einem TED-Vortrag erst vor wenigen Jahren wieder gesagt. Wenn man eben die Impfpolitik optimieren könnte, könnte man dadurch das Bevölkerungswachstum um 10-15% reduzieren. Also das heißt, die WHO mit ihren Impfkampagnen, wo ohne das Wissen der Patienten mit Tetanus auch eben Sterilisation, zumindest für 5 Jahre, so war es in Uganda, habe ich es gelesen, Nicaragua, wurde
es angewendet. Kenia 2014.
Kenia, richtig, wurde es auch von unabhängigen Instituten noch in Südafrika und ich glaube in Kenia dann auch nachgewiesen werden konnte, diese sterilisierenden Elemente in der Impfung. Das zeigt ja, da gibt es eine gewisse Interessensübereinstimmung und Geld kann sich eben dann einfach hier durchsetzen, wo eine Organisation, die natürlich immer chronisch unterfinanziert ist, sich dann auf private Spender stürzt. Und viele haben aufgeschrien, dass Trump eben jetzt die Zahlung eingefroren hat an die WHO. Und man müsste ja sagen, ja, wenn die Staaten das Geld geben, dann bleiben solche Institutionen unabhängiger. Aber es müsste einfach verboten werden, dass Private durch ihre Geldgaben bestimmen können, was eine internationale Organisation für eine Politik betreibt. Denn dann ist es keine internationale Organisation mehr, dann ist es wirklich nur eine Tarnorganisation. Und es ist ja auf der Hand, dass eben Trump richtig reagiert hatte mit sehr frühen Einstellungen aller Flüge aus China nach USA. Das ist übrigens das, was die Ausbreitung des Virus am effektivsten gebremst hat. Einfach Einstellen von Flugverbindungen. Und da wurde Trump noch von der WHO kritisiert dafür. Die WHO hatte noch anfangs behauptet, das Virus sei gar nicht von Mensch zu Mensch übertragbar, wo Taiwan das aber schon festgestellt hatte und die WHO alarmiert hatte. Das heißt, es ist richtig, dass da jemand mal auf den Putz haut und sagt, so geht's nicht weiter. Die WHO kann nicht irgendwelchen spezifischen Ländern oder Interessen hier dienen. China für sein Krisenmanagement über den grünen Klee loben, obwohl die am Anfang große Fehler gemacht haben und dadurch wohl eben eine deutlich größere globale Ausbreitung des Virus überhaupt ermöglicht haben. Und jetzt ist China mit seinen totalitären Maßnahmen anscheinend, das ist ja wie eine Werbung für Kommunismus und Totalitarismus, über den Berg bei dieser Pandemie. Und dient als Modell in der Welt, kann sich geopolitisch aufführen, anderen Staaten helfen und alle sagen, ja, wir müssen wahrscheinlich alle etwas totalitärer werden. Ja. Wir brauchen wahrscheinlich auch alle irgendwann 5G, Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, Drohnen, die die Maskenpflicht überwachen. Die Drohnen, die haben wir ja hier jetzt auch schon in Deutschland gehabt am Osterwochenende und die bleiben bestimmt bei den Polizeidienststellen im Einsatz, wo die Menschenansammlungen detektiert werden sollten und dann auseinandergetrieben werden sollten. Also das heißt, im Grunde genommen rauschen wir ja alle durch diese Allianzen, die sich da gebildet haben, hinein in so einen Glauben. Wir müssen nur definieren, was für alle Menschen gut ist und dann müssen alle gehorchen, alle mitmachen. Und das ist das totalitäre System von China, wo wir aber dann aufwachen werden, in einer Diktatur, wo wirklich kein Freiraum ist mehr für den einzelnen Menschen zu bestimmen. Ich glaube nicht daran, dass die Impfung die einzige Möglichkeit ist, mich vor einer Pandemie zu schützen. Diesen Nachweis gibt es ja auch gar nicht. Aber weil eben die WHO das vorschreibt und Bill Gates im Hintergrund Milliardeninvestments tätigt in die Herstellung dieser Impfstoffe, deswegen wird es einfach vorgeschrieben. Und kein Medium wagt zu widersprechen, weil das alles große, wichtige Organisationen sind und große Geldgeber für diese Medien. Spiegel zum Beispiel soll 2,3 Millionen bekommen haben, ist jetzt gerade erst rausgekommen. Die Zeit wird mitfinanziert. Und da ist doch dann die Frage, wer soll denn da noch die Gegenstimme bilden? Wir landen in einem globalen, totalitären System, wenn wir nicht jetzt und hier die Reißleine ziehen, aufwachen, eine ordentliche Analyse machen und alternative Wege aus der Krise aufzeigen.
Du hast mir gerade ein Stichwort gegeben bezüglich der Medien. Also Albrecht Müller hat es auch gesagt, dass wir ein Totalversagen aller öffentlich-rechtlichen Medien haben, aber auch der privaten Medien. Ich möchte auch nur diese Kampagnen aller Prominenten erinnern, dass ja, wir bleiben zu Hause und alle Moderatoren und Stars und Schauspieler sagen, hey, wir müsst und überhaupt und so. Keiner traut sich da auch nur ansatzweise aus diesem wissenschaftlich von oben herabgeordneten Konsens auszuscheren. Wie beurteilst du die Rolle der heutigen Medienlandschaft, speziell als auf Deutschland? Natürlich könnte man das jetzt auf die ganze Welt auslehnen. Ich habe vorhin mit Thailand telefoniert, da ist es noch viel krasser. Da gibt es überhaupt gar keine alternativen Medien. Die Leute sind im extremsten Panikmodus, noch schlimmer, wie man es hier überhaupt erlebt. Also es gibt noch krassere Steigerungen wie in Peru. Da dürfen Dienstag, Donnerstag und Samstag die Frauen aus dem Haus und an den anderen Tagen nur die Männer und am Sonntag gar niemand. Also es treibt Blüten auf der ganzen Welt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber wie ordnest du dir jetzt, wie kannst du dieses Versagen einordnen und vor allem, was wird es wahrscheinlich geschichtlich dann mal in der Aufarbeitung bedeuten?
Ja, also das bezüglich der Medien würde ich sagen, es gab durchaus auch Fenster in den Mainstream-Medien, wo kritische Experten zu Wort kamen. Sehr gering im Umfang und mit sehr geringer Wirkung. Also selbst wenn Professor Püschel bei Markus Lanz gesagt hat, dass die obduzierten Corona-Toten eben an anderen Krankheiten gestorben waren, aber nicht an Corona, hat das ja keine Auswirkung. Das heißt, solange der Herrschaftsdiskurs, der dominante Diskurs, noch der ist, dass die Bundesregierung recht hat und ein Shutdown die einzige Möglichkeit ist und dann eben das Maskentragen, solange bis wir alle verzweifelt nach einer Impfung für alle rufen, was die Bundesregierung am 15. April auch schon angekündigt hat, Impfdosen müssen dann für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehen, solange bringt es auch nicht viel, wenn einzelne Experten hier und da zu Wort kommen. Es ist letztendlich einfach wohl ausreichend durch eine Allianz zwischen Regierung, die eben die Polizeigewalt unter sich hat, und dem Herrschaftsdiskurs in den Mainstream-Medien eine klare Marschrichtung vorzugeben. Und dann fragen sich die einzelnen Menschen nicht mehr ausreichend, ist es denn richtig, ist es denn gut? Und selbst wenn sie sich diese Fragen stellen, kommen sie nicht mehr dagegen an. Das hat man jetzt gesehen bei einzelnen Demos und Aufrufen, den Shutdown endlich und sofort zu beenden, um den Schaden zu begrenzen. Das hat keine Wirkung. Also von daher ist das Erschreckende, selbst wenn die Wahrheit ans Licht kommt, über die Mainstream-Medien in sehr eingeschränktem Umfang, durch die Alternativmedien schon überraschend stark, es hat keine Auswirkung. Und die Menschen lassen das alles mit sich machen, weil sie halt einfach im guten, in der guten Treu und Glauben mitmachen, dass eben die Regierung nur unser Bestes will. Und das ist für mich eben diese große, ja auch ein Stück weit deprimierende Feststellung, dass wir so unglaublich steuerbar sind. Und da frage ich mich, was steckt denn da dahinter? Denn allein, dass irgendwelche Pharmaunternehmen mal wieder ein paar Milliarden umsetzen, allein dadurch ist es ja nicht zu erklären, denn der Schaden insgesamt bilanziert ist ja viel, viel größer. Und deswegen denke ich, dass wir uns da auch ein bisschen in ein theoretisches, vielleicht auch spekulatives Terrain begeben müssen, um Entwicklungspfade, die diese Krise jetzt nehmen könnte oder in die wir hineinbuxiert werden könnten, zumindest mal vorher durchzudenken. Also Verschwörungstheorien heißt ja dann gleich hier Alarmlämpchen, aber das ist eben der einzige Punkt, wie wir weiterkommen, dass wir zumindest mal die Interessen feststellen und mögliche Aktionsmuster offenlegen, die da vielleicht eine Rolle spielen könnten. Und es geht zum einen für mich in diese Richtung, dass eben ein globales Ordnungsmodell immer mehr propagiert wird, dass also die Nationalstaaten allein überfordert sind, nicht mehr in der Lage sind, für unser Wohl zu sorgen. Da soll Konsens hergestellt werden. Schwächung der Nationalstaaten, dann Übergang in Richtung überregionale, so wie jetzt die Vereinigten Staaten von Europa, dieses Modell, beziehungsweise globale Steuerungsmuster. Und Übergang von auf Individualfreiheitsrechten basierenden Modellen hin zu totalitären, klar, man sagt dann benevolenten Diktaturen, die wollen ja nur dein Bestes, die wollen ja nur dafür sorgen, dass du in Sicherheit und Gesundheit und Wohlstand und alles leben kannst. Glaub das, vertrau da und dann wird schon alles gut werden. Aber es geht eben hin in Richtung Einschränkung der individuellen Freiheitsrechte. Ein Vorläufer war zum Beispiel die Masern-Impfpflicht, die jetzt seit März offiziell in Kraft ist, das Gesetz, wo schon die Frage war, warum setzen wir auf Masern-Impfzwang, wenn Frankreich diesen schon hat und viermal mehr Masernfälle hat pro Einwohner als in Deutschland? Dann ist es doch kein Modell, was ich empfehlen kann. Das ist aber trotzdem in diese Richtung gegangen und deswegen vermute ich, dass eben auch die Pandemie zumindest sehr nützlich kam für jene Befürworter, die sagen, die gesamte Weltbevölkerung sollte geimpft werden. Und da gibt es ja mittlerweile eben immer lautere Stimmen in diese Richtung, Bill Gates insbesondere. Und die Pharmakonzerne, die mit ihm kooperieren, werden dann natürlich auch nicht anderer Meinung sein, denn für sie bedeutet das ein riesiges Geschäft. Dann ist aber für mich die Frage noch nicht ganz beendet, denn da ging es ja letztendlich nur darum, dass ein paar Unternehmen ganz, ganz viel Geld machen damit, mit dieser Impfung. Jetzt ist es aber so, dass die technischen Entwicklungen ja ständig voranschreiten und nur die wenigsten Zeitungsleser, Normalbürger sind im Bilde, was an technischen Innovationen im Medizinbereich schon tatsächlich verfügbar ist, schon umgesetzt wird. Also schon seit mehreren Jahren zum Beispiel gibt es Nanobots, also minimale Roboterstrukturen, die im Organismus des Menschen leben, sich bewegen können.
Kannst du minimal erklären? Kannst du das minimal ein bisschen erklären?
Ja, minimal ist im Bereich von Molekularketten, die aber einen eigenen Antrieb haben, die sich also selbsttätig fortbewegen können, die auch genetische Strukturen aufschneiden können, andere Strukturen einsetzen können. Also geht es darum, eben genetische Defekte auch zu reparieren. Das ist dann die Vorgabe und der Anspruch, der hehre Anspruch. Aber
also wir reden hier von, Rainer, wir reden hier von Miniaturapparaturen, die sich in unserem Körper fortbewegen können. Da gab es in den 70er Jahren diesen Film, die unglaubliche Reise, wo so ein Forscherteam geschrumpft wurde mehrfach und die dann mit einem Mini-U-Boot in der Blutbahn unterwegs waren, um so einen Menschen zu retten. Also das ist keine Utopie mehr, das ist keine Fiktion, sondern diese Apparaturen existieren heute schon und sind, und es wäre auch möglich, mit Zwangsimpfungen solche Implantate sozusagen, ja, subliminal, also wirklich subkutan sozusagen auch unter die Haut mitzugeben. Ja.
Richtig, und auch da die Argumentation natürlich, es dient nur deinem Besten, denn gewisse Krankheiten könnten durch solche Nanobots besser bekämpft werden. Das heißt, es kann früher ein Schaden festgestellt werden an der DNA oder an Zellen. Er kann letztendlich auch besser behandelt werden, indem zum Beispiel Medikamente dann durch diese Nanobots gesteuert, ganz gezielt eingesetzt werden können, an den Stellen, wo sie eingesetzt werden sollen. Es geht aber natürlich auch in viele andere Richtungen noch, in die solche Nanobots oder Mikrochips Verwendung finden können. Neuralink ist vielleicht auch manchen ein Begriff, Elon Musk, Neuralink, einfach mal googeln. Und auf YouTube die Firmen Werbevideos anschauen, da geht es darum, eine Gehirnschnittstelle zu schaffen, dass also Gehirnzellen mit mikrofeinen Verbindungen verbunden werden mit einer Schnittstelle, von der dann auch von außen letztendlich Einfluss genommen werden kann aufs Gehirn.
Hier sind wir schon im Transhumanismus drin sozusagen.
Mittendrin, genau. Und Neuralink will 2021 beginnen, diese Technologie an Menschen schon zu testen. Und da geht es natürlich auch wieder immer nur um dein Bestes, denn die Kapazitäten deines Gehirns sollen eben erweitert werden, deines Bewusstseins. Du sollst dann einfach Sprachkompetenzen per Update, per Download quasi dir runterziehen können. Und es gibt weitere Technologien, die werden schon auch eingesetzt, die sind schon bereit, stehen schon bereit. Und da habe ich einen Artikel mal vom Ärzteblatt, 21. Februar 2019 ausgedruckt, Chip-Implantate. Und da heißt das eben in einer repräsentativen Umfrage, 68% der Deutschen gesagt haben, sie wissen von der Möglichkeit, sich Chip-Implantate einsetzen lassen zu können. Und 32% können sich vorstellen, solche Chip-Implantate zum Beispiel für die gesundheitliche Überwachung zu nutzen. Als Frühwarnsystem, wenn irgendwie Werte im Körper nicht stimmen, dass dann eben ein Notdienst schnell alarmiert werden kann. Und je älter die Befragten waren, desto höher war ihre Zustimmung zu solchen Chip-Implantaten. Und wir kennen solche Chip-Implantate letztendlich nur zur Identifikation schon seit 10, 20 Jahren von Haustieren und auch von Nutztieren. Aber diese Entwicklungen, die bleiben ja nicht stehen. Und es ist ja nicht so, dass diese Chip-Implantate nur zur gesundheitlichen Überwachung genutzt werden könnten. Der Zuspruch, das hat die Befragung übrigens im Vergleich zu einer Vorjahresbefragung ergeben, hat auch massiv zugenommen. Und er wird sicherlich auch da nicht stehen bleiben. Jetzt ist die Frage, wenn irgendwann dann Impfungen aufkommen, wo eben auch Nanobots Verwendung finden müssen, weil man sagt, so lässt sich der Virus am ehesten detektieren, attackieren, eliminieren.
Okay.
Dann wird es ganz schwierig werden zu sagen, nee, da mache ich nicht mit. Es wird auch schon ganz schwierig werden, ab Montag in Bayern in ein Geschäft zu gehen, ohne einen Atemschutz und die Doktorarbeit mit rumzutragen, zu sagen, hier auf Seite so und so steht ganz klar Gesundheitsschäden durch diesen Atemschutz. Nein, ist jetzt Pflicht, müssen wir machen. Und genauso wird es in Jahren sich steigern natürlich, was die technologische Reife und Ausdifferenzierung angeht, wird sich das fortsetzen, dass quasi immer mehr neue Produkte, Interventionsmöglichkeiten im menschlichen Körper zur Verfügung stehen und dann argumentiert wird, ja, das musst du machen, um eben die anderen zu schützen, die Risikogruppen zu schützen etc. Ist ja auch tatsächlich ein wichtiges Anliegen, Risikogruppen zu schützen. Aber dieses Modell mit dem gleichen Hammer auf jegliches Problem drauf zu hauen, das kann ja nicht die richtige Lösung sein, aber genau in diese Richtung geht momentan die Geschichte, argumentieren schon die Politiker. Mhm. Söder, Merkel, Bill Gates singen da alle im Chor. Es kann erst eine Öffnung geben, erst wieder Massenversammlungen geben, Strandurlaub geben, wenn wir eine Impfung haben. Und es wird überhaupt nicht hinterfragt, ob so eine Impfung Sinn macht. Das ist ja schon nicht gesichert, denn das Virus mutiert ja von Jahr zu Jahr oder sogar innerhalb einer Grippesaison. Wer kann mir denn garantieren, dass die Impfung, die ich als einer von 8 Milliarden Bürgern im November bekomme, auch noch im Februar oder im März dann das Virus von mir fernhält? Das ist doch pure Theorie. Da muss ich also einfach nur dieser Theorie, dieser wackeligen Theorie vertrauen. Und nehme aber in Kauf, dass mit dieser Impfung dann alle möglichen Stoffe meinen Körper penetrieren, die gesundheitsschädlich sind. Zum Beispiel ist in jeder Impfung Formaldehyd drin. Mhm. Laut WHO ist Formaldehyd Krebs erzeugen gesundheitsschädlich. Wenn in irgendeinem IKEA-Regal mal noch in den 90er Jahren Formaldehyd in Leim drin war, dann wurde per Radioruf wurden alle Billy-Regale zurückgerufen. Ich erinnere mich genau, weil ich eins hatte. Und aber in das den ist Impfungen gut. Ist es ja standardmäßig okay, ja, dass Formaldehyd direkt ins Gewebe gespritzt wird. Und Formaldehyd ist ja jetzt nur ein Punkt. Da geht es ja noch um Aluminiumverbindungen.
Quecksilber.
Es gibt ja viele Impfungen, auch in Europa, wo fötale Gewebe drin sind, die ja DNA enthalten, und wo kein Mensch ausschließen kann, dass diese DNA nicht auch eben in den Körper eingebaut wird und im Körper weiter auch gewisse Veränderungen anrichtet. Das sind ja alles sehr, sehr, sehr komplexe Forschungsfelder, wo keinerlei Gewissheit besteht, dass wir da nicht auf ganz, ganz neue riesige Risiken uns einlassen. Und das macht mich sehr besorgt, wenn eben, wie gesagt, dieser Transhumanismus-Wahn, wir brauchen alle irgendwann einen Chip, nur für die Gesundheit natürlich, sonst bräuchten wir das nicht. Also für das Gute, dann schluckt man es schon mal leichter, wie die Umfragen zeigen. Und dann noch, ja, Pandemien bedrohen die Menschheit, kein Mensch kann sich davor schützen. Also ist es irrational, es ist verantwortungslos, das kritisch zu hinterfragen.
Also es tun sich hier
hineingetrieben, wir können uns kaum wehren. Und das ist bedenklich und wir müssen hier und jetzt wirklich mit einem ganz großen Aufschrei diese Diskussion anfangen, bevor es zu spät ist.
Also es gibt hier Szenarien, die sind so dystopisch, dass ich es mir eigentlich gar nicht richtig vorstellen kann. Das, was du eben gerade nur kurz skizziert hast, ist wahrscheinlich nur ein Bruchteil dessen, was an Möglichkeiten oder was an plausiblen Szenarien vor uns steht. Ich würde gerne auch nochmal in die Jetztzeit springen, also sprich, welche Verwerfungen wir denn jetzt schon sehen. Ich habe gerade heute eben die ersten Meldungen bekommen, dass jetzt in den landwirtschaftlichen Betrieben keine Abnehmer mehr da sind. Das heißt, die schütten tausende Liter Milch weg, weil niemand sie kaufen kann. Es kommt zu Notschlachtungen bei diesen Großbetrieben. Das heißt, die Versorgungskette wird sich in der nahen Zukunft auch massiv nachteilig verändern für uns alle. In unserem Gespräch neulich bei Homeoffice hast du gesagt, wir sind jetzt ungefähr bei 10% der Talsohle. Das heißt, 90% des Weges ins Tal hinein liegt noch vor uns. Wo siehst du denn in der nahen Zukunft die nächsten großen Verwerfungen, gerade was wirtschaftlich und gesellschaftlich angeht?
Naja, wirtschaftlich gesehen wird es einfach so sein, dass die ganzen Pleiten, die jetzt kommen werden, die ganze Kurzarbeit, das wird per steuerlicher Auswirkung, steuerliche Ausfälle sich natürlich massiv auch auf die öffentlichen Haushalte auswirken. Und das wird dazu führen, dass die Zentralbanken massivst Geld drucken werden und damit es wohl zu einer massiven Entwertung aller bisher geschaffenen Werte kommen wird. Und das wird auch sicherlich in diese Richtung führen, dass eben innerhalb der Europäischen Union eine Vergemeinschaftung von Schulden stattfinden wird, eine Haftungsübernahme durch die etwas leistungsfähigeren Länder noch verstärkt werden wird. Das ist ökonomisch abzusehen. Was für mich ökonomisch nicht unbedingt abzusehen ist, ist, wie tatsächlich der gesamte Wirtschaftsbetrieb wieder in die Gänge kommen soll, wie er wieder rund laufen soll. Und ich habe den Verdacht, dass letztendlich die Krise so groß werden könnte, dass eben bisher laufende Systeme wie der Euro und das Papiergeld über den Haufen geschmissen werden und ein Neustart kommen wird. Und dann eben auch das Bargeld zum Beispiel verschwunden sein wird. Es ist jetzt schon festgestellt worden von Fachleuten aus den Wirtschaftswissenschaften, dass eben die Abstandnahme vom Bargeld als Zahlungsmittel sich massivst beschleunigt hat. Also was sonst in mehreren Jahren erst zu erwarten gewesen wäre, eine Abstandnahme vom Bargeld, das ist jetzt innerhalb von wenigen Wochen vonstatten gegangen. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben auch jetzt unter diesem Vorwand dann die Bargeldabschaffung laufen wird. Die Frage ist, was läuft noch weiter, wenn zum Beispiel Edelmetallbesitz eingeschränkt wird? Also wir können ja jetzt schon feststellen, dass seit Wochen die meisten Edelmetallshops schon gar nicht mehr erreichbar sind. Da gibt es nichts mehr zu verkaufen. Also das heißt, man tut sich auch schwer, seine Euros, die man vielleicht noch irgendwo auf der hohen Kante hat, in dauerhafte und vielleicht sogar transportable, sehr verdichtete Werte umzuwandeln, was aber extrem wichtig wäre, denn bei jeder Währungsreform ist es so, dass eben alles, was an Guthaben da ist, in Frage gestellt wird, entweder mit Hypotheken beliehen wird oder es gab auch schon Goldverbote. Dann wird eben zu einem festgesetzten Wechselkurs das abgegeben, was man bisher angespart hatte. Also das heißt, wir sind schon sehr, sehr eingeschränkt und die Ausweichsmöglichkeiten aus dieser Enteignung wie Bargeld, wie Edelmetalle etc., die sind schon momentan nicht mehr richtig verfügbar oder stark unter Druck. Und deswegen denke ich, dass es auch im Wirtschaftsbereich wahrscheinlich einen massiven Systemwechsel geben könnte, aber das ist noch nicht absehbar, wie schnell und wie da dann letztendlich Gewinner und Verlierer verteilt sein werden. Aber sicher ist immer, dass eben die, die die Leistungsträger sind, die, die am meisten schon an Werten geschaffen haben, dann auch eben belangt werden. Es sei denn, es handelt sich um wirklich große, mächtige Konzerne, die global agieren können. Die können natürlich immer irgendwo die variierenden Gesetze in den verschiedenen Staaten ausnutzen, um ihre Werte in Sicherheit zu bringen und damit auch nochmal einen großen Vorsprung sicherzustellen, einen noch größeren Vorsprung sicherzustellen, eben vor den kleinen Unternehmen.
Seit 4 Wochen, seit Beginn des Shutdowns, drehen wir uns eigentlich alle im Kreis, in allen Gesprächen mit allen Analysten, Kollegen, Journalisten, wem auch immer ich jetzt die letzte Woche gesprochen habe. Und ich habe wirklich mit unzähligen Menschen gesprochen, weil wir das versuchen festzuhalten. Keiner kann so wirklich greifen, warum das alles passiert. Wir haben es auch gerade schon kurz skizziert, dass das eigentlich unverständlich ist und dieses große Argument auch, es kann kein Hoax sein, es kann keine Manipulation sein, weil wenn das wirklich nicht so schlimm wäre, wie viele Experten jetzt eben mittlerweile sagen, dann würden doch die ganzen Länder wie China, Russland, Iran und Saudi-Arabien nicht mitmachen. Die Moscheen sind dicht, Mekka ist geschlossen, der Tempelberg ist zu, sogar die höchsten kirchlichen Heiligtümer, alles wurde dem untergeordnet. Also was viele Leute und auch du gesagt haben, es gibt vielleicht noch eine übergeordnete Ebene, die sich für uns momentan überhaupt nicht greifen und darstellen lässt.
Lässt uns schon ein Stück weit greifen. Wir haben uns ja da schon angenähert und dass alle Regierungen gleich handeln, das lässt sich auch ein Stück weit erklären, denn die Panikmache läuft global. die läuft in den globalen Medien und kaum ein Politiker wagt auch da auszuscheren, weil er eben weiß, das ist das Ende meiner politischen Karriere, wenn ich jetzt als Einziger dagegen gehe. Und das macht das Ganze eben so gefährlich, dass wirklich alle gleich handeln und dann allein dieses Argument, alle machen es so, das zum tragenden Argument wird. Und das ist sicherlich ein Mechanismus, der diese Krise erklären kann. Das ist auch ein Mechanismus, der erklären kann, warum es Italien schlimmer getroffen hat und Spanien schlimmer getroffen hat. Dort waren einfach nur ein Viertel der Intensivbetten zur Verfügung gestanden pro Einwohner, wie in Deutschland, also jetzt gerade in Italien. Klar sind die schneller überbelegt und dann ist auch schneller Panik da. Dann rennen die Leute beim ersten Symptom ins Krankenhaus. Die Ärzte sind hochnervös, weil sie sagen, das ist so gefährlich, wir müssen jetzt auf maximale Sicherheit gehen. Das heißt, in der Allopathie eben eher mit den großen Geschützen auffahren. Die können aber gerade gesundheitlich etwas angeschlagene Menschen, wo das Immunsystem gerade schwach ist, und das ist nicht nur bei alten Menschen so, das kann auch mal bei jemand Jungem so sein, der sonst noch einen Infekt gerade durchmacht oder vielleicht eine noch nicht entdeckte Krebskrankheit hat oder so, der kann dadurch voll erwischt werden, nicht nur durch das Coronavirus, sondern auch durch eine Über- und Falschbehandlung. Und dann sehen wir überall global eben diese Hiobsbotschaften, diese Negativnachrichten, die werden ja auch noch bewusst aufgebauscht. Da erinnere ich nochmals an das Bundesinnenministeriumspapier, dass man den Plan hatte, die Bevölkerung in Panik zu versetzen, um sich als Regierung aussehen zu lassen. Das findet also faktisch so statt. Keine Verschwörungstheorie, ist bewiesen. Das Papier ist den Medien auch bekannt. Und so entwickelt sich eine Eigendynamik. Und trotzdem bleibt die Frage, und die haben wir schon ziemlich plausibel zumindest in einer Richtung eingegrenzt. Wer sind die Profiteure? Was wollen sie für unsere Zukunft? Und da kamen wir eben definitiv auf die Schiene derer, die Transhumanismus fördern wollen, die ein globales Impfregime fördern wollen, die an diesen Impfungen forschen und die diese Impfungen auch produzieren und die WHO, die da drüber steht und das alles koordiniert. Es ist ja kein Zufall, dass ein Bill Gates eine Partnerorganisation ist, der britischen Institution, die zum Beispiel das Coronavirus 2016 hat patentieren lassen, also wurde ein Patentantrag gestellt. Klar, unter der Maßgabe, dagegen Impfstoffe zu entwickeln, aber es gibt da ganz klare Interessen, die haben auch nicht gelitten in dieser Krise, sondern die haben massivst profitiert. Und wer jetzt in dieser Krise gerade entweder politisch oder wirtschaftlich oder ideologisch oder in allen drei Bereichen massiv Geländegewinne gemacht hat, der ist im Verdacht, hinter dieser Krise zu stecken, beziehungsweise diese Krise zumindest zu seinen Gunsten zu bespielen und auszunutzen. Und in dieser Richtung müssen wir schauen, da droht die Gefahr für die Zukunft. Und wir müssen da wirklich mutig vorausdenken. Wir müssen da wirklich sehr, sehr wachsam sein. Denn es geht um ein Zeitfenster von nur wenigen Monaten, maximal wenigen Jahren, wo eben dieses Korsett immer enger wird. Ich war kürzlich total bestürzt, als auf einmal am Nachthimmel meine Tochter da eine Kette von Satelliten entdeckt hat, die vorbeigeflogen sind. Dann habe ich gegoogelt und habe gesehen, ah ja, der Elon Musk setzt gerade wieder Satelliten aus. Es sollen rund 50.000 5G-Satelliten ins Weltall geschossen werden. Alle zwei Wochen schießt allein Elon Musk 60 in den Weltraum, damit wir flächendeckend überall 5G haben. Diese technologischen Revolutionen, die wir alle noch gar nicht verstehen, wo wir einfach nur immer denken, ja, das wird schon für unser Gutes sein, die werden ja nur zugelassen, wenn sie sicher sind, irgendwelche schlauen Wissenschaftler wird es schon geben, die geforscht haben, dass es alles nicht gesundheitsschädlich ist. Genau. Das ist ein sehr, sehr dünnes Eis und die Bewegung ist in einer hohen Geschwindigkeit. Und deswegen müssen wir hier und jetzt zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, wir wachen hier und jetzt auf, wir machen hier und jetzt uns Gedanken, wie wir gegensteuern können und wir sammeln auch hier und jetzt die Kräfte, um da gegensteuern zu können. Mhm. Und diese Kräfte müssen sich in der Zivilgesellschaft sammeln, in der Politik sammeln. Es ist ja interessant festzustellen gewesen, dass jetzt auf einmal kritische Ärzte aufgewacht sind. Die hat man davor kaum gesehen als Akteure in der Politik. Und auf einmal gibt es einen Dr. Bodo Schiffmann zum Beispiel, der schon insgesamt Millionen von Klicks
großartig, hat, ja.
Obwohl er eigentlich in einem anderen Medizinbereich tätig ist, hat er gesagt, das geht doch so nicht. Und hat diese ganzen Informationen aufgearbeitet, publik gemacht.
Rainer, ich lasse mich schnell einen Gedanken bitte aufgreifen. Und zwar hast du gesagt, du denkst, dass das ein Zeitfenster ist von ein paar Monaten, vielleicht maximalen Jahren. Da bin ich das erste Mal nicht deiner Meinung, obwohl ich dir prinzipiell zustimme. Ich glaube, wir haben nur noch ein paar Wochen. Meiner Meinung nach ist das Modell Schweden jetzt das Wichtigste, was wir gerade vor Augen haben. Schweden zeigt uns, dass es mit ganz anderen Maßnahmen, ohne diesen kompletten Shutdown, mit vernünftigen Quarantäne- oder Hygienemaßnahmen absolut zu handeln ist, das Ganze. Und das wird sich jetzt natürlich dann auch in den Köpfen der Menschen nach und nach sickern. Also sprich, wieso haben die ihre Wirtschaft nicht gegen die Wand gefahren und warum bin ich jetzt pleite? Sprich, jeder, der jetzt in diesem Modus ist, warum ist mein Lebenswerk jetzt vernichtet worden, der ist natürlich einer, der jetzt auf diesen Bewusstseinszug, auf diese Aktivitätsmaschine mit aufspringen sollte, um das Ganze noch rumzudrehen. Und wenn die das jetzt innerhalb von ein paar Wochen schaffen, Schweden aus den Medien rauszuhalten, dann ist, glaube ich, in meinen Augen der Zug schon abgefahren.
Ja. Schweden ist ein gutes Beispiel. Schweden hat bislang viermal so viele Corona-Tote, in Anführungsstrichen, wie Deutschland, bezogen auf die Bevölkerung. Also das heißt, die Zahl könnte man mal rausziehen und sagen, ja, Schweden geht es viel schlechter als uns. Aber es ist einfach so, die Corona-Todesfälle sind jetzt abgestürzt. Und wir dürfen uns auch nicht vormachen lassen, dass Corona-Tote aus der Statistik wirklich durch und wegen Corona gestorben ist. Also der gesamte Diskurs muss aufgebrochen werden. Wir müssen wirklich alles in Frage stellen. Und müssen aus dieser argumentativen Verteidigungshaltung rausgehen und wirklich das Grundproblem, den Gesamtdiskurs, den müssen wir aufknacken und müssen sagen, das war unverhältnismäßig, das war panikgesteuert, das waren Fehlreaktionen und wir dürfen, wie gesagt, die Verantwortlichen da jetzt nicht einfach laufen lassen. Das wäre das Schlimmste. Da muss jetzt wirklich, also jeder, der in irgendeiner Form sich für betroffen hält durch diese Schäden, durch diese Auswirkungen, muss jetzt Verantwortung zeigen als Staatsbürger, muss anfangen, offen darüber zu sprechen, darf sich keinen Maulkorb sprichwörtlich aufsetzen lassen. Ich werde auch, wenn ich in den Laden reingehe, einen Mundschutz aufsetzen, okay, aber ich lasse mir keinen Maulkorb auferlegen. Und das ist genau das, was jetzt eben jeder tun muss, dass wir kollektiv da gestärkt daraus hervorgehen als Bevölkerung und sagen, okay, ich habe dieses Ausmaß, wie wir gesteuert werden und wie wir auch hinters Licht geführt werden, das ist nicht zu widerlegen, habe ich unterschätzt. Ich habe mir das nicht vorstellen können. Diesen Aufwachmoment hatten andere 2001, manche hatten ihn 2014, Ukraine-Konflikt, viele haben ihn jetzt. Und das massiv ist der Punkt. Genau, und das ist der Punkt und für mich auch das Licht am Ende des Tunnels. Wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt bin ich aktiviert, jetzt will ich selber auch Politik mitbestimmen, ich werde auch den Mund aufmachen, ich werde auch in der Diskussion mit Freunden das aushalten, wenn vielleicht andere zuerst mal brüskiert sind, weil ich eine andere Meinung habe. Weil manche Leute sind wirklich in Panik, in Angst und die nehmen das einem richtig übel, wenn man eben ihre Angst nicht nachvollzieht und genau die gleichen Schutzmaßnahmen trifft wie sie. Wir müssen da trotzdem dann rücksichtsvoll bleiben, aber wir müssen wirklich beharrlich uns jetzt engagieren und neue Wege auch und neues Wertefundament auch diskutieren, weil unser bisheriges Wertefundament war nicht einen Pfifferling wert, am Tag des Beschlusses, jetzt kommt der Shutdown. Niemand wurde gefragt in der Bevölkerung. Man hätte auch Umfragen machen können im digitalen Zeitalter, wie man das bewertet und ob man bereit ist, so einen riesigen Schaden eines Lockdown einzugehen oder nicht. Nein, wir wurden nicht gefragt. Unsere Rechte wurden einfach eingeschränkt und es wurde diktiert, das ist richtig so. Das hat Professor Drosten und Angela Merkel so verordnet. Also ist es gut für alle. Das heißt, unser ganzes Wertefundament muss ja hinterfragt werden, weil es eben einfach nicht mehr trägt in Zeiten der Krise. Und der Druck wird ja nicht geringer werden, er wird wachsen. die werden im nächsten November wieder irgendein Virus um die Welt schicken. Und das wird so wahrscheinlich dann im Jahresrhythmus oder im Dreijahresrhythmus irgendwann gehen und die Spirale wird immer enger, die Daumenschrauben werden immer enger. Und deswegen ist der Ausweg jetzt zu finden.
Lieber Rainer, wir haben jetzt die magische Stunde schon erreicht. Ich versuche unser Gespräch immer ein bisschen kompakt zu halten, auch wenn ich jetzt noch 3 Stunden mit dir sprechen könnte. Ich habe noch eine letzte Frage an dich und zwar, was glaubst du, was das mit uns als Gesellschaft macht? Also ich habe jetzt neulich mit Dr. Marz lange gesprochen, das ist auch ein Mensch, wenn ich mit dem eine halbe Stunde spreche, habe ich das Gefühl, ich habe ein Buch gelesen, so groß ist der Informationsgehalt von dem. Und der hat es auf der tiefen psychologischen Ebene auch erklärt, dass das so eine Art Massenpsychose ist, die uns massiv beeinträchtigen wird, das kommunikative Miteinander. Taubstumme Menschen sind total verzweifelt, weil die jetzt nicht mehr Lippen lesen können, die sind jetzt abgeschnottet von der Gesellschaft. Junge Menschen, die jetzt gerade erst anfangen, die Gesichtsmimik zu dekodieren lernen, also sprich eine Corona-Generation, die jetzt heranwächst sozusagen, was das mit uns auf der Trauma-Ebene macht alles, das kann man sich wahrscheinlich jetzt noch gar nicht vorstellen. Hast du einen Tipp vielleicht für so einen kleinen Lichtblick, auch wenn es fast nicht geht in dieser Situation, wie die Menschen sich jetzt am besten mit diesen ganzen Traumata, die auf uns einprasseln, wie man sich da am besten dagegen wehren könnte vielleicht?
Also ich denke, dass der Schlüssel bei jedem einzelnen Menschen selbst liegt. Ich denke, dass wir jetzt statt depressiv zu werden oder auch aggressiv zu werden, dass wir uns selbst und dann in der Folge auch der gesamten Gesellschaft nur dann einen Gefallen tun, wenn wir versuchen, in unsere Mitte zu kommen. Also wenn wir uns auch mal aus dieser Flut von jetzt zirkulierten Online-Informationen irgendwann rauslösen, sobald wir das Gefühl haben, wir haben das jetzt durchschaut und verstanden, dann sollte jeder Einzelne von uns mehr rausgehen in die Natur, solange es erlaubt ist, soweit es erlaubt ist. Sollte mehr ins stille Kämmerlein gehen, nicht um irgendwie depressiv zu sein, sondern um zu reflektieren, um sich zu überlegen, was ist wichtig in meinem Leben? Welche Ziele will ich mir setzen für mich selbst, für meine Lebensaufgaben? Wie will ich in der Zukunft wirken in die Gesellschaft hinein? Das ist eine Zeit, denke ich mal, wie so ein verordneter großer Sabbat für den Globus, wo jeder einfach mal sich ein bisschen in sich zurückziehen kann, Selbstbeschau halten kann und seinen eigenen Lebenssinn wieder so ein bisschen ausloten kann. Das halte ich für ganz, ganz wichtig und ich glaube, dass wir dadurch dann auch ganz neue Potenziale entfalten, wie wir selbst dann auch in der Gesellschaft wirken können, wie wir uns vielleicht auch dann trauen, mal unliebsame Meinungen auszusprechen, auch dafür zu stehen, vielleicht auch mal verbale Schläge einzustecken, aber trotzdem auf unserem Weg zu bleiben. Ich denke, das ist der wichtigste Punkt, also dieses in sich hineinwachsen, um dann später nach außen besser wirken zu können. Also quasi einfach diese geistige Orientierung wiederfinden. Das hat uns gefehlt. Es war ja auch nicht so, dass in den letzten Jahren alles gut gewesen wäre. Es war ja keine Gesellschaft, die auf einem 100% guten Weg war. Es war eine Hamsterradgesellschaft, wo jeder dauernd im Tretrad der Produktion und Konsumtion ohne Sinnfrage vor sich hingehuscht ist und wo viel zu wenig Zeit war für soziale Kontakte, für Nachdenken, Meditieren, Beten, mal in der Bibel lesen oder was auch jeder Einzelne tun kann, um sich ein bisschen mehr auf die ewigen Werte auszurichten. Und genau das sollten wir jetzt als Chance nutzen und ich glaube, dass wir dann auch eine andere Betrachtungsmöglichkeit finden, dass wir dann auch eine klarere Bewertungsmöglichkeit finden und auch bessere Ausstiegsmöglichkeiten. Ich habe da kein Rezept, niemand hat dieses Rezept, wie es genau laufen soll, aber ich denke, diese Selbstreflexion und diese Ausrichtung auf unseren inneren eigentlichen Lebenssinn, das ist das Wichtigste, um eben dann eine neue und bessere Gesellschaft bauen zu können. Und meine ganzen dunklen Szenarien dieser übermächtigen Globalisierungsorganisationen, Pharmaorganisationen, Tech-Organisationen, die den Transhumanismus fördern wollen, all das muss ja überhaupt nicht Realität werden. Wenn wir bewusste Menschen sind, werden wir am Ende die Stärke und die Kraft haben zu sagen, Nein, mit mir nicht. Und wir werden das gemeinsam tun können und wir werden den Lauf der Geschichte verändern können. Aber die Regierungen da oben werden es nicht tun. Die folgen diesen Mechanismen, diesen Automatismen, diesen Steuerungsversuchen des Kapitals.
Lieber Rainer, ich danke dir sehr für deine Worte. Ich bin ein großer Fan davon, wie du die Zusammenhänge in Worte kleidest. Ich habe da auch das Gefühl, dass ich danach ein Buch gelesen habe. Tausend Dank nochmal, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ja, und danke auch dir für deine Arbeit, lieber Robert, und dem ganzen Nuoviso-Team und alle Zuschauer. Bitte unterstützt auch Nuoviso und ähnliche Medien, denn das ist der einzige Schlüssel, das einzige Fenster raus zur Wirklichkeit. Das brauchen wir, das ist entscheidend. Auch in den kommenden Jahren. Vielen Dank.
Dann bleibt mir auch noch zu sagen, vielen Dank, liebe Zuschauer, dass Sie so lange mit dabei geblieben sind. Viel zum Verarbeiten, viel zum Verdauen. Ich weiß, das prasselt alles auf uns hinein, aber in diesem Sinn auch mit den Worten von Rainer Rotfuß, nicht verzagen, in sich die Kraft finden und daraus dann nach außen gehen mit den richtigen Entscheidungen. Wir sind alle gefordert, wenn wir es jetzt nicht machen, wann dann und wer dann? In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal bei Steinzeit. Schaut wieder rein, es wird mich freuen.